Jetzt erstmal zu euch beiden, Mann und Frau.
Nein, und Schwester.
Trotzdem Mann und Frau. Geschwister, Papi Lava. Ihr habt euch gut getroffen gefühlt von der Musik. Geht das überhaupt eine gemeinsame Musik für euch beide oder seid ihr eigentlich viel zu unterschiedlich?
Fang du an.
Oh nee. Fang du an, bitte.
Wir sind, man sieht ja schon optisch, sind wir sehr unterschiedlich. Also ich war nie größer als meine Schwester, aber von Geburt an länger als meine Schwester, obwohl ich ein Jahr jünger bin. Wir sind uns äußerlich sehr, sehr unähnlich, aber ansonsten sind wir uns sehr ähnlich, extrem. Ja.
Was ist die größte Gemeinsamkeit?
Oh, die größte Gemeinsamkeit. Familienmensch auf alle Fälle. Wir lieben Familie, wir lieben unsere Familie, unsere Kinder, glaube ich. Wir sind immer füreinander da.
Es ist tatsächlich so, wir telefonieren quasi täglich und wir rufen auch immer fast zeitgleich an. Ist wirklich so.
Wie toll.
Ja, und das schon seit... Ja, ich bin ja auch schon über 30, aber
30 sehr lange. Weißt du, wir hatten dich ja schon öfter mal zu Gast, ja, ne, Jörg, und wir haben gedacht, wenn du deine Schwester mitbringst, die auch, darüber sprechen wir gleich, eine Verbindung zu Radio Bremen hat, dann werden wir auch dich vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Könnte das sein heute?
Das könnte schon sein. Natürlich kennt mich niemand so gut wie meine Schwester. Wir sind wie seit 1 Jahr, 2 Wochen und 2 Tage auseinander. Wir haben unseren Vater sehr früh verloren. Wir haben immer nie den Kontakt verloren, sind sehr, sehr eng. Also sie ist schon meine beste Freundin, meine beste Beraterin, meine größte Kritikerin. Deshalb kennt die Sachen von mir, die sonst niemand kennt. Mhm. Und das bleibt auch so.
Ja, das bleibt auch so. Ja. Ich bin so überrascht, dass ihr euch so gut versteht, immer noch, und dass ihr so viel Kontakt habt, weil ich hörte, dass du in der Kindheit ihr Pferd erschossen hast.
Ja, es ist, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Ich weiß auch nicht, ob du...
Fängt ja gut an, eure Beschreibung, eure Geschwisterliebe.
Nein, also wir waren immer gut befreundet. Es gab natürlich pubertäre Phasen, wo man auch so ein bisschen... Meine Schwester war so ein Pferdemädchen und ich fand das zu der Zeit natürlich total blöd. Und mein Vater hatte so ein Luftgewehr auf dem Dachboden und ich hatte irgendwann mitbekommen, dass man so aus Papierkügelchen, wenn man die ins Luftgewehr tut, relativ gut schießen kann. Und sie hatte so ein Pferdeposter über dem Bett hängen.
Ein schwarzer Rappe, richtig schön. Richtig
ein Pferd.
Schön. Ein Pferd.
Ja.
Zwar mehr.
Natürlich.
Ich dachte, irgendwas muss man ja zielen. Und dann wusste nicht, dass ich so gut treffe, aber das Pferd war kaputt hinterher.
Er hat das Auge getroffen und da war ein weißes Loch drin. Und dann bin ich aber, darf ich erzählen?
Ja, viel schlimmer als
viel
das,
schlimmer
was du
bin
getan
ich
hast.
In sein Zimmer. Man hatte ja früher so Poster, ne? Diese großen Poster.
Oh, Rache?
Rache. Ja, und ich war so getroffen und er hing von der 74er Nationalmannschaft, Weltmeister, ein Riesenposter über seinem Bett.
Ja.
Das habe ich dann runtergenommen und zerrissen.
Nein.
Und das waren wirklich die Weltmeister. Ich weiß nicht, Sepp Maier und so, kennt ihr ja.
Mhm. Ja, das waren sie alle, 74er-Mannschaft.
Ja, Franz Beckenbauer, und ich habe es zerrissen.
Und ich dachte, dass das vielleicht kommt, als ich euch nach der großen Gemeinsamkeit gefragt habe.
Dass ihr Poster zerreißt.
Das auch. Ja. Aber dass ihr beide eine wahnsinnige Verbindung und Affinität zum Thema Sport habt.
Ja, ja, das ist schon irre. Also wir sind tatsächlich immer mit Sport in Verbindung gewesen. Wir haben immer viel Sport gemacht. Und dass wir beide auch in den Medien gelandet sind über den Sport. Wir haben ja beide beim Sport angefangen. Das ist auch, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Warum?
Ich glaube, unser Vater war sehr sportbegeistert und er hat uns als Kinder nachts aus dem Bett geholt, wenn irgendwie Muhammad Ali geboxt hat oder irgendwelche Weltmeisterschaften waren. Wir haben immer vor dem Fernseher gesessen und er hat damals im letzten Jahr 1068 zu den Olympischen Spielen einen Farbfernseher gekauft. Das war der erste Farbfernseher in Hamburg. Er war nämlich Ingenieur und fand das so toll und hat uns da vorgesetzt. Und da waren wir, da waren wir ein bisschen älter.
Wer ist denn wer?
Bist du das nicht? Ich bin Jörg. Braunhaarig.
Aber du guckst wirklich blond. Mittlerweile schlecht.
Auf die Entfernung sehe ich eigentlich ganz
also
gut.
Also links der Blonde bin ich. Okay. Und vorne ist meine Schwester.
Ja, meine Mutter hat uns gerne gleich angezogen. Das fanden wir damals, glaube ich, gar nicht schlimm. Aber das hat sie öfter gemacht.
Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Damals. Ja, um das zu Ende zu erzählen. Also wir haben dann Olympischen Spiele geguckt und es war Farbe. Mein Vater sagte, und? Wir guckten uns an und sagten bunt.
Bunt. Und dann bist du rausgegangen, das weiß ich noch.
Ja. Aber durch meinen Vater haben wir sehr viel Sport gesehen, also wirklich auch alle Sachen live damals noch. Ne? Und hat uns immer rausgeholt aus dem Bett. Und ich glaube, da ging das los. Und dann habe ich Zeitung gelesen, immer von hinten, immer den Sport zuerst. Dann sind wir zum HSV.
Jo, wir sind in Bremen.
Also, aber ich war dann in Bremen, ich war auch Bremen-Fan. Nein, aber er hat uns mit zum HSV genommen, Kevin Keegan und so damals die Zeit. Und da ging die Fußballliebe los bei uns. Ja, dann waren wir halt Skifahren immer zusammen. Und mein Vater war die Sportskanone schlechthin.
Ja. Und du warst ja so richtig in Bremen, Annette. Denn du hast dich beworben für ein Sportvolontariat.
Ja.
Und zwar vor 35 Jahren. Für
Musstest
ein Volontariat
du das sagen?
Als Sportjournalistin. Ja, du hast halt sehr früh als Wunderkind volontiert.
So.
Genau. Welche Erinnerung hast du an die Bewerbung? Weil hier im Haus gibt es Erinnerungen an diese Bewerbung.
Oh Gott. Na, ich wollte zum Besten. Das war damals Jörg von Torra in der Tat bei Radio Bremen. Und ich habe damals Sport und Journalistik studiert und musste ein Praktikum machen oder ein Volontariat. Ich dachte, Jörg von Torra ist der Beste. Ich schreibe da mal hin. Dann habe ich gedacht, naja, da kriegt er am Tag hunderte von Bewerbungen. Ich habe ein schwarzes Blatt Papier genommen und einen weißen Stift, weil ich dachte, alle machen es andersrum. Und dann habe ich unten noch eine Schaumgummimaus drauf gemacht, so zum Essen. Und habe ein
Schaumgummi.
Wie ist, heißt diese, das
diese,
Zeug?
Dieser Mäusespeck.
Dieser Mäusespeck.
Ja, genau, ja. Und dann habe ich ihm einen Film eingereicht. Ich habe damals mit VHS einen Film gemacht über Springderby. Selbst vertont und habe das eingereicht und habe gesagt, Jörg, lesen Sie mal bitte den Brief.
Also wenn Pferdesport, ne?
Pferdesport. Mhm. Und wenn die langweilig ist, dann können Sie diese Schaumgummimaus essen. Und übrigens will ich bei Ihnen ein Volontariat machen. Und daraufhin rief er an, weil ich war halt anders. Ich hatte einen schwarzen Briefumschlag und weiße Schrift. Dann kam ich hier zu Radio Bremen, stand erstmal im Stau, Sebaldsbrück kennt ja jeder, und kam zu spät in meine Bewerbung. Es gab ja keine Handys. Und dann hat er erstmal geguckt, sagt, naja, Stau. Und dann sagt er, ich sag Ihnen gleich nach 2 Wochen, ob Sie Softeis verkaufen oder was, es wird was aus Ihnen. Mhm. Und nach 2 Tagen kam er und sagte, ich darf bleiben. Ja. Musste nicht Softeis verkaufen.
Wir kennen ja Jörg jetzt beide sehr gut und das muss man wirklich, das würdest du dich nie trauen zu sagen. Wenn man Jörg von Torra heute fragt, gibt es eine Frau, an die du dich gerne in deiner Berufslaufbahn erinnerst, dann nennt er immer dich. Ja. Ein riesengroßer Fan von dir ist er.
Hatten auch eine Wahnsinnszeit hier bei Radio Bremen.
Würde Otto Rehhagel das auch sagen?
Mein Freund Otto. Es war damals eine schwierige Zeit mit Otto Rehhagel. Es war ja auch noch eine männerdominierte Welt. Nicht? Also da waren ja nur Männer so im Sportjournalismus unterwegs. Und wenn eine Frau irgendwo hinkam, dann ging er zum Kameramann und sagte, guten Tag, Rehhagel, was machen wir? Stand ich daneben und sagte, nein, ich bin die Redakteurin. Und das waren schon schwierige Zeiten, war eine harte Schule. Und ja, am Ende mochten wir uns. Das hat aber ein bisschen gedauert. Das war so ein bisschen Reibereien.
Du hast einen Beitrag gemacht für Radio Bremen.
Danke, dass du es sagst, Jörg.
Da bist du aus dem Studio, da ist er aus dem Studio rausgegangen, weil der Beitrag so kritisch war, obwohl er richtig war innerlich. Ja.
Dürfen wir da kurz mal reingucken?
Gibt's den noch?
Natürlich, wir haben tief im Archiv gewühlt und haben diesen Beitrag gefunden aus dem Jahr 1990. Ein kritischer Beitrag von dir als Autorin über Werder Bremen und Otto Rehhagel, inklusive Reaktion. Bitteschön.
Annette Pilawa hat sich so ihre Gedanken gemacht. Was ist bloß mit Werder los?
Der Höhepunkt des Mittelmaßes spielte sich am Wochenende im Olympiastadion ab. Gegner war der tabellenletzte Hertha BSC. Doch auch diesmal warteten die Fans vergeblich auf das erste Auswärtstor. Fehlanzeige. Endergebnis 0:0.
Diese junge Dame, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Wie alt ist sie?
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee, ich habe sie
also
was
sollte,
ich möchte gerne wissen,
sie sollte
von Ihnen,
sich erstmal ihren Negativ-Bacillus aus ihrem Herzen herausschneiden lassen. Aber das war von einer Dame. Also
ja, na und?
Schlechter geht's nimmer. Okay, und die hat ja von Fußball sowieso keine Ahnung. Da bin ich ganz sicher, nicht wahr?
Mhm. Ja, interessant. Ja, Alter, weißer Mann, schwierig.
Ja. Da muss man sagen, Otto liebt sie heute auch.
Ja.
Aber also man muss sagen, das wäre heute nicht mehr so richtig denkbar, oder?
Nein,
da hat sich doch schon was verändert.
Da hat sich doch was getan.
Aber die Geschichte ging ja gut aus am Ende, weil wir hatten ja recht mit unserer Analyse. Werder Bremen war im Mittelmaß versunken. Und am nächsten Tag hat sich der Vorstand entschuldigt und Otto hat mir Blumen geschickt.
Nee.
Ja, und hat sich dann öffentlich entschuldigt. Also das war dann ein schönes Ende.
Und hast du ihn noch mal wieder gesehen danach?
Wir haben öfter ja noch zu tun gehabt miteinander und waren dann ganz gut befreundet auch.
Mhm. Ja. Aber das war der klassische frühere Radio Bremen Sound.
Ja, absolut.
Ja. Sowohl ihre Kommentierung, Annette, als auch der Moderator im Studio war ja wunderbar.
Das war nicht die Frage.
Ja, genau.
Sehr gut. Ja.
Jörg, du warst ja zu dieser Zeit schon, also als, glaube ich, als dieser Beitrag lief 1990, Moderator, wenn ich richtig recherchiert habe, bei Radio Schleswig-Holstein, bei RSH. Und du wolltest ja eigentlich gar nicht Moderator werden,
überhaupt
sondern
nicht.
Was völlig anderes machen und nicht in die Medien gehen.
Genau.
Welchen Anteil hatte deine Schwester?
Sie hat einen ganz großen Anteil. Also ich habe damals tatsächlich Medizin studiert.
Du weißt schon, welche Frage ich stellen will, ne?
Ja, ne?
Wie
ich super. Nein, weil Sie kennen ja. Nein, also ich wollte Medizin studieren und musste aber nebenbei arbeiten und Geld verdienen. Und meine Schwester hatte damals einen Bekannten, der machte einen Radiosender in Hamburg auf, Kommunales Radio Hamburg. Und die wollten eine Sportredaktion machen. Und dann hast du mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in der Sportredaktion zu arbeiten. Und dann sagte ich, klar, ich weiß zwar nicht, was ich machen soll, aber ich mach's. Und dann bin ich am Wochenende drauf zu Altona 93 in der Kriegsstraße gegangen, habe das erste Fußballspiel meines Lebens kommentiert, obwohl ich keine Ahnung von irgendwas hatte. Und das hat dann jemand gehört von Radio Schleswig-Holstein und gesagt, das ist der redet die ganze Zeit und den nehmen wir. Und die hat mich dann eingeladen, die damalige Studioleiterin, und ich kam hin, mein erster Praktikumstag.
Guck mal, das Foto.
Das bin ich. Ja. Hab ich gar nicht verändert.
Nee. So. Na, aber man muss sagen, meistens verschlechtert man sich ja mit dem Alter. Ja. Du nicht, muss ich wirklich sagen. Wenn das ein Fazit ist.
Und die Studioleiterin, da kam ich die Treppe hoch. Das war genau das Gegenteil von Otto Rehhagel, nur weiblich. Die guckte mich an, sagt, pass mal auf, du siehst zwar ganz nett aus, aber du hast bei mir keine Chance, ich stehe auf Frauen. So, das war mein erster Tag dort beim Radio. Und dann sagte sie, und wenn du mal hier was werden willst, hier ist ein Aufnahmegerät, heute Morgen sind die Piepshows in Hamburg verboten worden. Du gehst jetzt auf die Reeperbahn und besorgst mir O-Töne aus der Piepshow. Und ich gucke auf die Uhr, sag morgens 8:30, was ist in deiner Piepshow los? Ne? So. Dann bin ich mit dem Aufnahmegerät losgegangen und bin in diese Piepshow rein. Und die Damen waren alle da und regten sich natürlich wahnsinnig darüber auf, dass sie jetzt keinen Job mehr hatten. Und hatten auch noch das Outfit von der Nacht an, nämlich so gut wie gar nichts. Und ich stand mit meinem Aufnahmegerät da mit Anfang 20 und die haben mir alles gesagt. Und mit dieser Kassette bin ich zurück.
Also wütende O-Töne, alles. Enttäuschung,
Sauerei, alles, was fällt denen möchte. Ein? Das ist doch unsere Entscheidung, ob wir oder sowas. Aber so, und mit dieser Kassette kam ich und das hörte die und sagte sie, du kannst hier bleiben. So, also bin ich durch einen Zufall, durch die Piepshow beim Radio gelandet.
Im Sport und nachher vor allen Dingen im Bereich Quiz als TV und anfangs ja auch Radiomoderator. Ja. Wie oft hast du dir Rat geholt bei deiner Schwester, bei der großen Schwester?
Also sie hat doch oft, gerade am Anfang sehr viel, weil sie, die war ja, für mich war sie ja, die hat ja schon richtige Jobs gemacht und kannte Jörg von Tarra und alles. Und ich hab dann das Glück gehabt, 1994 für RSH damals zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA geschickt zu werden. Nur leider hatte mich RSH damals falsch akkreditiert, nämlich für die Europameisterschaft 2 Jahre später. Oh. Und ich kam also an mit meinem Aufnahmegerät in Chicago, war das Headquarter. Und meine Schwester war damals verantwortlich für RAN schon. Und da waren die ganzen Großen. Also da war Jörg von Torra war da und Reinhard Beckmann war da und Franz Beckenbauer war euer Experte. Und du hast mich jeden Tag, weil ich kam ja nirgendwo rein, hast du mir die ganzen O-Töne besorgt von Pressekonferenzen, von allem. Und so konnte ich jeden Tag eine Sendung von dort machen. Sonst wäre das nichts geworden.
Ja, habe ich aber zu Franz gesagt, hinten ist ein talentierter junger Mann.
Gehen Sie da mal hin. Hast du dich nicht geärgert? Hast du so eine Impulskontrolle?
Ja, das Schlimme war, ich war damals als Freelancer unterwegs und ich musste jeden Tag eine Sendung machen, um Geld zu verdienen. Und ich kam da wirklich hin und die sagten so, du kommst hier nirgendwo rein.
Ach, man kriegt denn nur was, wenn man dann auch was abgeliefert hat.
Richtig, so, natürlich. So, und dann hast du mir wirklich jeden Tag Franz Beckenbauer vorbeigebracht. So, jeden Tag gab er wieder, ja, mach ich so. Weil die mochten alle dich, du warst so Magnet. Und auch deine Mitarbeiter haben dann immer mein Aufnahmegerät mit zur Pressekonferenz gegangen, sonst hätte ich doch kein O-Ton gehabt. Das ist, habe ich nie viel bezahlt. Nee.
In einem Gerne. Interview hast du gesagt, dass du also dir nicht nur Rat bei deiner Schwester geholt hast, sondern dass du auch ganz oft ins innere Zwiegespräch mit deinem Vater gehst, richtig, über den du gerade schon gesprochen hast, beziehungsweise ihr. Er ist sehr früh verstorben. Ich glaube, du warst 20, dann warst du, Annette, wahrscheinlich 21, als ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Ihr habt ihn dann noch gepflegt und mit Anfang, also als ihr 20 wart, ist er dann gestorben. Das ist ja unfassbar jung, ne, wenn man so einen Verlust erleidet. Was hat das mit eurer geschwisterlichen Beziehung gemacht?
Sehr viel. Ja. Also klar, wenn dein Vater zu Hause stirbt und du pflegst den und bist jeden Tag für den da und da kann der von einem Tag auf den anderen irgendwas nicht mehr. Nicht? Also so ein Tumor ist ja irgendwas Bösartiges und er verändert sich. Und wir haben uns dagegen entschieden, ihn ins Krankenhaus zu bringen oder ins Pflegeheim. Er war bei uns zu Hause, hatte da ein Bett und den haben wir gepflegt. Und das schweißt dich zusammen. Also das ist eine Wahnsinns, auch fürs weitere Leben, eine unglaubliche Erfahrung. Weil was soll dir noch passieren dann, ne? Wenn mit Anfang 20 dein Vater stirbt? dann sind ja auf einmal alle Probleme keine Probleme mehr. Ne? Wenn deine Freundin ankommt und sagt, sie hat Liebeskummer oder der Hund hat irgendwelche Probleme, dann weißt du, das sind keine Probleme.
Ich glaube, was es noch gemacht hat, ist, es ist ja nicht nur dann der Tod an sich, sondern es ist ja der Prozess dahin. Also die Erkrankung, denke ich, ging so los, wenn man im Nachhinein drauf guckt, da war ich vielleicht 14, 15 und du dann halt 15, 16. Da fanden die ersten Wesensveränderungen, wir wussten ja nicht, was los ist. Das dauert ja, bis das diagnostiziert wurde. Und deshalb sage ich immer, was uns wirklich verbindet, ist so diese Revoluzzerzeit, dieses sich ausprobieren zwischen 15 und Anfang 20, das fehlt bei uns so ein bisschen. Mhm. Aber da hatten wir uns eben, glaube ich, ganz, ganz doll. Und das ist sicherlich bis heute geblieben. Das Interessante ist, dass wir jetzt erst im Alter eigentlich darüber sprechen, richtig. Ja. Weil das habe ich auch gemerkt, Trauer und Trauerverarbeitung ist so individuell. Jeder macht es komplett anders. Und damals, als mein Vater dann tot war, da waren wir gar nicht in der Lage, darüber richtig zu sprechen. Jeder hat das für sich anders verarbeitet. Und jetzt erst im Alter sprechen wir drüber. Wir waren beide jetzt auch an seinen Wurzeln. Er kommt aus Kraschijow in der Nähe von Oppeln, also im heutigen Polen. Wir haben uns das Geburtshaus angeguckt. Da kommen wir heute erst mit über 50 dazu.
Wart ihr gemeinsam da?
Nee. Du warst vor mir da?
Es war so eine Impulshandlung, dass man mal sagt, man möchte da hinfahren und dann sagt Jörg, ich muss da auch unbedingt hin und das macht was mit dir. Nicht? Also es war ja, mein Vater war ja noch im Krieg, muss man sagen, der war ja ganz jung, der war mit 16 noch im Krieg und seine Vergangenheit hatte gar keine Rolle gespielt, die haben ja alles verdrängt. Und da hat er nie drüber gesprochen. Also das ist so eine Generation, er kam aus dem Krieg und hat dann meinem Bruder mal gesagt, mir nicht, ich habe so viel erlebt, aber ich habe beschlossen, glücklich zu sein.
Gibt es denn Fragen, Jörg, die du ihm gerne noch gestellt hättest, jetzt wo du auch die Heimat von ihm besucht hast und dich noch ein bisschen besser auseinandersetzen konntest auch mit ihm?
Ja, dieser Schmerz, Heimat zu verlieren, das denke ich jetzt gerade momentan, wenn wir über die Flüchtlinge sprechen. Ich weiß, seitdem ich dort gestanden habe, niemand verlässt freiwillig seine Heimat. Das macht keiner freiwillig. Es ist eine Not da. Und dann nie wieder die Heimat sehen zu können, denn als mein Vater starb, war noch der eiserne Vorhang, da hat es nie wieder sehen können. Und da fehlt was. Und das ist natürlich auch in den Genen so, es wird ja weitergegeben. Diese Traurigkeit, dieses nicht verwurzelt sein zu können. Und deshalb, glaube ich, war es uns auch so wichtig, das jetzt nochmal zu sehen. Was es heißt, hier hat er gelebt. Wir waren in dem Geburtshaus drin, da ist heute interessanterweise auch noch ein Museum drin, also nicht über meinen Vater, sondern über Dinosaurier, die da nämlich im Garten gefunden wurden. Aber das war für mich so verbindend und so intensiv und so auch klärend, dass das für mich ganz wichtig war.
Ja, da steht auch noch so eine Kirche und meine Oma war wohl sehr religiös und mein Papa war der Messdiener. Kommst in so eine Kirche ran, denkst, okay, da war der mal so als kleiner Purks Messdiener. Das ist schon toll zu sehen auch.
Ihr seid ja jetzt in dem Alter, in dem euer Vater gestorben ist. Ja. Denkt man da auch noch mal über das eigene Leben anders nach, wenn man weiß, beim Vater war es an diesem Punkt schon vorbei?
Ja, ich habe letztes Jahr zum Geburtstag meine Kinder alle dabei gehabt und habe das mal so, hab jedem so ein Maßband gegeben vom Leben. Und da war eben auch der Tod meines Vaters genau an dem Strich bei meinem Geburtstag so. Und da ist mir das auch nochmal so klar geworden, nicht, dass es jetzt eigentlich für ihn vorbei war. Und für ihn das Schlimmste eigentlich, all das, was aus uns geworden ist, er nicht mehr sehen konnte. Wir machten damals gerade Abitur oder waren gerade in der Schule fertig, aber alles andere hat er nicht mehr gesehen. Kein Enkelkind, nicht deine Karriere, nicht meine Karriere. Das
hätte er
tut
sich
mir
gefreut, dass ihr gerade im Sport, weil er doch so sportbegeistert war, dann Karriere gemacht habt?
Ja, bestimmt.
Ja. Ja, ja. Ich glaube schon, ja. Doch, wer? Denk schon.
Sehr.
Ja?
Gut. Also keines Ingenieur geworden. Er war ja Ingenieur und er hat Jörg immer mit Chemiebaukästen gequält. Er kriegte Weihnachten immer Chemiebaukästen. Ich fand die so schön, ich bekam die Puppen. Ich wäre eigentlich der Ingenieur geworden.
Ich wollte die Puppen.
Ja. Und ich kriegte eine Barbie-Puppe und er diesen tollen Chemiebaukasten und so. Und das war, also mein Vater hat ihn schon so sehr männlich erzogen, sage ich es mal. Nicht? Und wollte unbedingt, dass aus dem so ein, ja, vielleicht ein Ingenieur wird oder ein Arzt. Glaube ich, das wäre sein Wunsch geworden, dass wir das beide so jetzt so abgedriftet sind. Damals, also wenn man erklärt hätte, man moderiert.
Vielleicht ist das gut, dass es gar nicht mehr erlebt hat. Also wer weiß, was.
War nicht seriös damals, ne?
Nein, das stimmt schon.
Eure Mutter erfreut sich ja bester Gesundheit. Ne?
So ist es.
Sie ist Mitte 80, 86?
86.
Heißt Ingrid.
Jawohl.
Schaut sie uns heute zu?
Auf jeden Fall. Ja. Davon kannst du ausgehen und was wir uns da alles anhören müssen hinterher.
Hättest du nicht mal gerade. Keine Krawatte und kein Hemd.
Und das stört sie?
Total. Mhm. Also ich glaube, wenn ich meine Mutter noch mal richtig glücklich machen will, dann setze ich mich immer in so eine Sendung und habe eine Krawatte um. Das wäre für sie das
Allergrößte. Weißes Hemd. Ach,
guck mal. Weißes Hemd mit Krawatte.
Du hättest die Chance heute gehabt. Ja,
du hast heute noch die Chance. Ja. Also, genau,
ah, sehe ich mir noch auf. Noch ein paar Jahre.
Aber du hast noch eine Chance, und zwar schon bald. Und zwar moderierst du am 29. und 30. August.
Oh ja.
Gemeinsam mit Michelle Hunziker die große Sat.1-Show zu 75 Jahre Guinness-Weltrekorde. So, da könntest du eine Krawatte tragen, um Ingrid glücklich zu machen. Du könntest aber auch zu uns wiederkommen und dann eine Krawatte tragen.
Mit meiner Mutter.
Und dann könntest du erzählen, wie es war, mit Michelle Hunziker zu moderieren, weil das ist der große Lebenstraum von Giovanni.
Ist es so?
Und so schließt sich der Kreis.
Ich mache alles möglich.
Jörg und Annette Pilawa